Bürgerfunkstudio der VHS aus Rheinberg. In der Moderation Karl-Heinz Kampf. Heute beim Bürgerfunk zu Gast René Schneider vom Landtag in NRW. Er wird Stellung nehmen zu den Problemen im Salzbergbau, mit der sich die Bürgerinitiative Salzbergbau Geschädigte schon seit einiger Zeit beschäftigt. Wie ich gerade schon sagte, wir sind heute zu Gast bei René Schneider und möchten uns recht herzlich dafür bedanken, dass wir hier so freundlich empfangen worden sind, dass Sie sich bereitwillig meinen Fragen stellen wollen. Zu Anfang vielleicht eine Information. Diese Sendung ist eine aufgezeichnete Sendung. Bei der letzten Sendung gab es einige Missverständnisse, weil einige Personen gedacht haben, wir sind live auf Sendung. Doch die Bürgerfunksendungen sind keine Live-Sendung und darum können Sie auch nicht bei uns anrufen. Aber wenn Sie weitere Informationen brauchen zu dieser Sendung, dann können Sie sie jederzeit erfahren über die Webseite der Bürgerinitiative Salzbergbaugeschädigte unter www.salzbergbaugeschädigte.de. Ja, Herr Schneider, wir sitzen jetzt hier unter Corona-Bedingungen und ich denke, wir werden beide gemeinsam sicherlich eine schöne Sendung haben. Also, dann legen wir mal los. Herr Schneider, die erste Frage, die an Sie geht, ist, wie ist die Akzeptanz des Salzbergbaues im Landtag? Ist sie gleich wie bei der Steinkohle? Wie sehen Sie den Stellenwert?
Also man kann den Steinsalzbergbau nicht mit dem Steinkohlebergbau vergleichen, weil damals zu Hochzeiten des Steinkohlebergbaus gab es zig Abgeordnete im gesamten Landtag, die in ihren Wahlkreisen Steinkohlebergbau hatten. Und damit war das Thema natürlich wesentlich virulenter, als es das jetzt mit dem Steinsalz ist. Ganz einfach deswegen, weil es genau einen Abgeordneten in Nordrhein-Westfalen gibt, der ein Steinsalzbergwerk in seinem Wahlkreis hat. Und das bin ich. So, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Die anderen Fraktionen befassen sich zwar auch mit dem Thema, aber natürlich nicht so wie ich, der ich sage, das ist mein Wahlkreis, ich muss mich um die Belange der Menschen kümmern, also mache ich das auch zum Thema. Das liegt, glaube ich, schlicht und einfach daran, dass es dieses Lokale ist, was im Kreis Wesel, da auch nur linksrheinisch. Und ich wette mit ihm, wenn sie über andere Rheinseite gucken und fragen Menschen in Förde oder in Schermbeck nach Steinsalz, dann zucken die Schultern und würden auch sagen, bitte was, haben wir sowas?
Da sind wir natürlich jetzt direkt bei der Schlichtungsstelle und hier habe ich so manchmal das Gefühl, wenn ich mit den Leuten gesprochen habe, die jetzt tatsächlich beim Bergbau Schäden hatten, die haben sich dann mit dem Bergbaubetreiber unterhalten, die haben auch vielleicht sogar Prozesse geführt und man hat eigentlich gar keine Chance, gegen den Bergbau anzukommen. Das heißt im Grunde genommen, jede Klage gegenüber dem Bergbau lohnt sich nicht und da die Frage ist einfach, wie kann man die Bergbaubetreiber dazu bringen, sich dieser Schlichtungsstelle anzuschließen?
Also erstmal gebe ich Ihnen hundertprozentig recht. Als Privatmensch hat man kaum eine Chance, auf juristischem Wege sein Recht, sein vermeintliches Recht zu bekommen. Es gibt Ausnahmen. Ich weiß von einem aktuellen Fall, wo die katholische Kirche durchfechten will, ihr Recht. Da ist natürlich Geld im Hintergrund. Da gibt es das Go aus Münster zu sagen, also das klären wir jetzt mal höchstrichterlich. Das sind aber Ausnahmen, vollkommen klar. Das heißt, im Zweifel vernünftige Eigenheimbesitzer, die einen Schaden haben, werden im Zweifel den Spatz in der Hand nehmen und nicht die Taube auf dem Dach, weil, und das ist auch meine Erfahrung auch aus dem Steinkohlebergbau übrigens, dass diese Juristerei und dieses Anfechten vor Gericht im Zweifel keine Gewinner außer die Rechtsbeistände kennt. Das ist ein wirkliches Problem, deswegen war es ein großer Zugewinn, gerade in der Steinkohle, aber auch in der Braunkohle, die Schlichtungsstellen zu haben, weil die nochmal jeden in die Lage versetzt haben zu sagen, ich habe zwar nicht das Geld zu klagen, aber ich habe nochmal eine Stelle, wo ich sagen kann, hey halt, ich fühle mich hier mit Verlaub beschissen und das möchte ich mal geklärt wissen. Und das war eine tolle Möglichkeit, bei der, und beim Steinsalz reden wir immer, darf man nicht vergessen, über zwei Bergbautreibende, einen ehemalig Bergbautreibenden und einen, der es noch aktuell macht. Da wäre es schön, wenn die beiden auch so einer Schlichtungsstelle zustimmen, damit eben genau die Menschen, über die wir gerade gesprochen haben, die es sich nicht leisten können, weil es sich auch einfach nicht lohnt, eine Möglichkeit kriegen, ja, der Satisfaktion, hätte man beinahe gesagt, also der Möglichkeit ist, doch mehr oder weniger per Gutachten und einem Gremium klären zu lassen, ob man nicht doch im Recht ist mit seiner Forderung.
Herr Schneider, wie lange sind Sie schon im Landtag tätig und in welcher Funktion sind Sie dort?
Seit 2012 bin ich im Landtag, seitdem im Unterausschuss für Bergbausicherheit. Einfach weil man damals sagte, hör mal, du hast ein Bergwerk im Wahlkreis, du gehörst in diesen Unterausschuss. Und nach einer anfänglichen Einarbeitungszeit ist eigentlich seit 2013, 14 für mich der Punkt, dass ich sage, diese Schlichtungsstelle muss es geben. Und die muss es geben für beide Firmen. Wir reden ja sehr viel über K+S, weil die natürlich sehr präsent sind. Die wollen jetzt einen neuen Rahmenbetriebsplan haben. Wir müssen aber mindestens genauso über die Cavity sprechen, die ja eine hundertprozentige Tochter der Solva ist, darf man auch nicht vergessen. Und die im Grunde genommen nur die Altschäden abwickelt. Momentan noch. Ne? Und man muss für beide Bereiche aber sehen, dass man diese Schlichtungsstelle bekommt. Und das muss, glaube ich, das allererste Ziel mal sein, die davon zu überzeugen.
Kann man das denn eventuell darüber erreichen, dass man eben beim Planfeststellungsverfahren diese ganze Geschichte mit integriert? Wäre das eine sinnvolle Möglichkeit?
Ist ja ein Vorschlag, den ich auch schon gemacht habe, zu sagen, man macht das zur Auflage eines Genehmigungsverfahrens. Also es gibt die Genehmigung nur mit der Auflage, eine Schlichtungsstelle zu schaffen. Das, so haben wir Juristen, ich bin leider keiner, muss ich ja manchmal sagen, wobei ich mich als Journalist immer wohlgefühlt habe, aber Juristen, denen wird ja nachgesagt, die können all sowas durchblicken. Also da müsste man nochmal tatsächlich Juristen mitfassen. Die ich bis jetzt gehört habe, haben gesagt, das ist möglich, wenn erhebliche öffentliche Schäden zu befürchten sind. Jetzt muss man fragen, wo sind die? Das ist nicht ihr Einfamilienhaus, das ist nicht mein Häuschen, sondern das könnte beispielsweise sein, wenn der Xantener Dom in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Oder Deiche, wobei die werden ja heute schon durchaus in Mitleidenschaft gezogen, erhalten deswegen vom Bergbau finanziert ja auch eine Aufstockung und die beteiligen sich auch den Kosten der Deiche. Also da bin ich vollkommen im Reinen. Aber das wäre tatsächlich eine Möglichkeit, glaube ich, das in die Genehmigung für einen neuen Rahmenbetriebsplan reinzuschreiben. Die Verpflichtung, da aber nur K plus S, die Verpflichtung, einer Schiedsstelle beizutreten und da mitzumachen. Für die Solvay und Cavity wäre dann dieser Punkt aber noch nicht erledigt.
Heute beim Bürgerfunk zu Gast René Schneider vom Landtag in NRW. Er wird Stellung nehmen zu den Problemen im Salzbergbau, mit der sich die Bürgerinitiative Salzbergbau Geschädigte schon seit einiger Zeit beschäftigt. Herr Schneider, schon seit vielen Jahren, so habe ich es von der Bürgerinitiative gehört, beschäftigt man sich damit, die Schiedsstelle zu bekommen. Eine Schiedsstelle zu bekommen, ähnlich wie sie im Steinkohlenbergbau ist, beziehungsweise, dass sich der Salzbergbau der Schlichtungsstelle des Steinkohlenbergbaus anschließt. Doch immer wieder hört man, es scheitert an den Finanzen. Man ist nicht bereit, von Seiten des Salzbergbaus dort in irgendeiner Form mit einzusteigen. Wie sehen Sie die Chancen und wie sind die Kosten?
Zahlen kann ich jetzt liefern, weil die Arbeit der Schlichtungsstelle kennen wir, weil einmal im Jahr die Schlichtungsstelle, das ist der Herr Debusmann, der als Vorsitzender der Schlichtungskommission, so heißt sie da, Verantwortung trägt, seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich, auch sehr, anerkannt ist auch in der Szene. Mit dem hatte ich ein längeres Gespräch und auch mit dem Geschäftsstellenleiter. Und es sieht eben so aus, dass es Fixkosten gibt, weil da Personal hintersteckt, der das organisiert. Und alles in allem über den dicken Daumen sind wir bei 170.000 Euro an Fixkosten. Fixkosten heißt, also wenn wir jetzt theoretisch mal null Fälle hätten, wäre das, was zu bezahlen ist von denen, die bei der Schlichtungsstelle mitmachen. Aber, Punkt 1, nur wenn ich auch tatsächlich Fälle im Verfahren habe. Wenn ich also jetzt, wie ja K plus S zu Recht auch sagt, ein oder vielleicht auch mal ein Jahr null Fälle hätte, dann ist die Beteiligung an diesen Fixkosten auch gleich null. Habe ich einen Fall, ne, dann habe ich sozusagen, wir haben 100 Fälle insgesamt über alles und ich habe als K plus S, wie es jetzt genannt worden ist, einen Fall, dann zahle ich 1% dieser Fixkosten. Ich bin nicht gut im Rechnen, aber müssten irgendwie 1.700 Euro sein. Fixkosten für diesen einen Fall bei 100 Fällen. Jetzt gibt es den Hinweis, okay, im Moment ist ja hauptsächlich die Steinkohle, also nicht nur hauptsächlich, im Moment ist es nur die Steinkohle, die in dieser Schlichtungsstelle Fälle hat. Das wird ja weniger und vielleicht irgendwann null sein. Und dann muss ich ja doch als Steinsalzbergbau da was bezahlen. Da ist uns nochmal gesagt worden, also diese Vorstellung, dass wir in absehbarer Zeit null Fälle in der Steinkohle haben, ist gering. Herr Debusmann geht davon aus, dass es mindestens noch 7 bis 8 Jahre dauern wird, bis wir uns diesen Zahlen nähern bei der Schlichtungsstelle Steinkohle. So lange liegen die Hauptkosten bei der Steinkohle. Wenn ich es ja richtig verstanden habe, ist, dass auf der anderen Seite aber ein Aufwuchsjahr bei dem Steinsalz ist. Also so wie die Steinkohlefälle zurückgehen, geht die Steinsalz hoch und verabredet ist aber auch jetzt schon mit den Bergbautreibenden in der Steinkohle, dass es natürlich auch eine Untergrenze gibt. Dass man sagt, also wir reiten dieses Verfahren nicht, wenn wir alles in allem, ich glaube, die Zahl war 20 Fälle im Jahr, müsste da nochmal nachgucken. Also eine Untergrenze, wo man sagt, also wenn wir unter diese Zahl fallen, dann macht das irgendwie keinen Sinn mehr, weil, und das ist ja die größte Befürchtung des neuen Werkleiters von Dr. Weber, dass man sagt, also ich zahle jetzt hier für einen Apparat, der nie benutzt wird. So, und das kann man eben mit so einer Untergrenze komplett ausräumen, wo man sagt, also der Vertrag endet auf beider Seite im Einvernehmen, wenn wir merken, die Fälle übersteigen die, ich sage jetzt mal 20 nicht. Das ist aber erstmal nicht zu befürchten. Und solange gilt nochmal nur für die Fälle, die ich produziere, die ich reinbringe ins Verfahren, wo ja nebenbei bemerkt der Bergbautreibende immer sagen kann, auch jetzt schon beim Braunkohle und Steinkohle, ich nehme dieses Verfahren nicht an. Es gibt verschiedene Gründe, zum Beispiel wir sind schon vor Gericht mit dem Fall, das hat jetzt hier in der Schlichtungsstelle nichts zu suchen. Also der Bergbautreibende kann immer auch ein Verfahren ablehnen. Wenn es aber angenommen wird, dann tickt sozusagen die Gebührenuhr und dann werden diese Grundgebühren, wenn man so will, fällig, aber immer nur im Verhältnis zu den Fällen, die ich da habe. Und das finde ich, bei 1 von 100, 1700, also lassen Sie am Ende vielleicht einen fünfstelligen Betrag sein, der da an Fixkosten aufkommt, aber der sollte, finde ich, alle Male wert sein. Obendrauf kommt natürlich, ich sag mal, gutachterliche Tätigkeit, kommt dann auch das, was möglicherweise die Geschädigten dann auch ausgezahlt bekommen. Aber das hätten sie ja so oder so. Also wenn man fair reguliert, dulde und liquidiere, wenn man fair liquidiert die Schäden, dann kommen die Kosten ja sowieso auf. Die muss der Bergbautreibende ja eigentlich so oder so in seiner Rechnung haben. Nur die Fixkosten wären dann neu für diese Schlichtungsstelle und die sind nach meinen Informationen, so wie ich es gerade geschildert habe, finde ich vergleichsweise gering.
Ja, dann haben wir vielleicht auf diese Art und Weise doch noch eine Chance, dass uns die Schlichtungsstelle doch mal ins Haus schaut. Dass wir da eventuell, ja, ich sag mal, ein bisschen Ruhe kriegen in der ganzen Geschichte des Salzbergbaus. Ich meine, es sollte natürlich auch im Interesse von K&S sein, dass es langsam Ruhe gibt. Denn die wollen auch ihrem Geschäft nachgehen. Es kann eigentlich nicht sein, dass man sich ständig da bekriegen muss. Es muss einfach so sein, dass man vernünftig miteinander redet. Und ich hoffe einfach, dass dieses vernünftige Reden auch in Zukunft Früchte trägt. Ja, wenn man das alles so betrachtet, dann kommt man ja auch auf die Idee, 30 Jahre ist die Haftung eines Bergwerks oder eines Bergbaubetreibers. Und das mag sicherlich für die Ruhrkohle in Ordnung gewesen sein, aber für den Salzbergbau mit Sicherheit nicht, denn die meisten Schäden treten eben nach den 30 Jahren auf und können dann bis zu 200 Jahre andauern. Da ist natürlich eine Revidierung des Berggesetzes sicherlich notwendig.
Also da muss ich kurz korrigieren, also da ist keine Revision des Berggesetzes für nötig, sondern des bürgerlichen Gesetzbuches. Also die Verjährungsfristen werden ja im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt und da sind es 30 Jahre nach der, und ich kann es leider nicht so schön immer formulieren, aber nach der Abbautätigkeit, die ursächlich ist für das, was da über Tage passiert. So, und sagen wir, ob es jetzt am Ende 30 oder 35 Jahre sind, Sie haben vollkommen recht, die Schäden treten auch nach 100 Jahren und mehr auf. Da ist schlicht das Problem quasi der Verjährung im bürgerlichen Gesetzbuch. Auch das könnte man heilen auf Bundesebene. Aber auch da ist tatsächlich die Frage, ob es für den Steinsalzbergbau in Nordrhein-Westfalen und ich glaube, es gibt noch in Niedersachsen und in Ostdeutschland Städten, wo abgebaut wird, ob dafür ein Bundestag Verjährungsfristen anpackt, weil ich mir vorstellen kann, dass natürlich auf der anderen Seite es Themen geben mag oder Bereiche geben mag, wo solche Diskussionen auch geführt werden. Und wenn man sagt, für die Steinkohle machen wir das berühmte Fass auf, dann müssen wir es für diese Bereiche aber auch diskutieren und dass man das eventuell fürchtet. Ich habe es nicht recherchiert, aber es wäre alle Male statthaft und auch andersrum eigentlich sittenwidrig, es nicht zu tun und nicht genau anzugucken, weil die Leute ansonsten regelmäßig nach 30 Jahren davon ausgehen können, dass der Bergbautreibende sagt, also bis hierhin und nicht weiter. Also noch, das muss man mal vorwegschicken, hat die Cavity meines Wissens noch keinen Fall abgelehnt mit der Begründung, die Verjährung ist eingetreten. Also die Frage stellt sich ja erst ab dem Moment, wo eines der beiden Unternehmen sagen würde, also geh mal nach Hause, die 30 Jahre sind rum. Ich glaube, wobei ich das noch nicht nachgeprüft habe, aber dass die Bezirksregierung in Arnsberg, also das Bergamt, schon nachvollziehen kann, wie die Ablauffolge da war beim Abbau und von daher auch ableiten kann, wann die 30 Jahre um wären. Aber ist tatsächlich, glaube ich, auch eine juristische Frage in dem Moment, wo es das erste Mal vorkommt und jemand sich um die Aussteuerung seiner Schäden betrogen fühlt und sagt, also ihr habt jetzt hier die Verjährung geltend gemacht, das akzeptiere ich nicht. Erst dann setzt ja der Fall ein, dass man es nachprüfen müsste. Und dann ist tatsächlich die spannende Frage, wer würde das machen als Privatmensch? Wir hatten gerade die Frage, wie sinnvoll der Klageweg und noch dazu der Klageweg, der erstmal überhaupt klärt, ob ich berechtigt bin, einen Anspruch zu stellen und auch gar nicht mal so sehr über den Anspruch selbst. Das ist eine Frage, die sich wahrscheinlich in einigen Jahren stellen wird.
Das heißt also, wir haben hier ein sehr komplexes Thema, was eigentlich gar nicht gelöst ist.
Da niemand die Verjährung bis jetzt ins Spiel gebracht hat, ist es noch kein Problem. Ich weise ja regelmäßig darauf hin, dass es zum Problem wird, wenn die 30 Jahre rum sind. Dass es zum Problem gemacht werden kann, wenn einzelne Firmen sagen, so und jetzt sind wir raus, schön, ne, wir machen die Tür zu, ihr braucht gar nicht mehr anklingeln, weil wir brauchen hier nichts mehr regulieren. Ab dem Moment wird es zum Problem, wenn wir es nicht anders lösen und das geht nur per Gesetz.
Ja, kommen wir jetzt mal zu einem anderen Thema, Herr Schneider. Wenn man den gesunden Menschenverstand einschaltet, dann könnte man zu der Überlegung kommen, dass das Grundgesetz eigentlich durch das Berggesetz überflügelt wird. Das dürfte doch eigentlich nicht sein. Wie ist da Ihre Meinung?
Ja, das Bundesberggesetz ist sehr, sehr weitreichend. Das hat auch seine Begründung in der Geschichte. Denn wenn wir mal 100 Jahre zurückkurbeln oder 120 Jahre, da war allen dran gelegen, möglichst viel Bergbau zuzulassen, Industrialisierung zuzulassen. Den Fortschritt hätte man damals gesagt zuzulassen. Und das funktioniert natürlich nur, wenn man eingreift beispielsweise ins Eigentum der Menschen. Also Bergbau, Steinkohlebergbau beispielsweise, ist nicht möglich, ohne dass ich eingreife in das Eigentum der Menschen, weil durch Bergschäden eben oberirdisch was passiert. Das ist gewollt. War vor 100 Jahren gewollt, war, glaube ich, auch in den 50er, 60er Jahren des 20. Jahrhunderts auch so gewollt. Und es war aber immer abgemacht, dulde und liquidiere. Sprich, ich muss über Tage erdulden, dass das da unter Tage passiert, weil es dem Gemeinwohl dient. Dafür aber bitte bekomme ich alle meine Schäden ausgesteuert, bekomme ich die ersetzt und bekomme auch, ich sag mal, nicht nur Schäden an meinem Haus ersetzt, sondern wenn es psychische Belastungen gibt, die eben auch, wenn es überhaupt möglich ist, finanziell ausgesteuert. Das war die Vereinbarung. Deswegen ist das Bundesberggesetz so weitreichend. Passt natürlich in die heutige Zeit, andererseits dann nicht mehr in eine sehr viel aufgeklärtere Gesellschaft, die an vielen Stellen sagt, wir wollen das so gar nicht mehr. Aber ob es da zu einer Reform kommt, wage ich zu bezweifeln, weil auch da wieder auf der Bundesebene gesehen wir feststellen, dass es ganze Bundesländer gibt, die mit Bergbau nichts mehr an eine Mütze haben, wie man hier sagt. Und die auch sagen, wenn man um die Ecke kommt mit Änderungen des Bundesberggesetzes, sagen ja, also da haben wir andere Probleme. Das ist jetzt gerade nicht unser Thema.
Eine zweite Geschichte, die mir also persönlich auch sehr nahe geht, ist, wir haben bei uns, dort wo ich wohne, auch Bergbauschäden. Dadurch hat sich jetzt der Kanal umgekehrt, das heißt, das Wasser läuft in die verkehrte Richtung. Die Straße muss aufgerissen werden, der Kanal muss saniert werden. Gut, die Stadt hat sich da schon mit Cavity geeinigt. Cavity bezahlt den Kanal, nur wir als Bürger müssen dann die Straße bezahlen. Und das ist doch eine Sache, die nicht gehen kann. Es kann doch nicht sein, dass wir, nur weil die Straße aufgerissen werden muss und wieder neu gemacht werden, heute könnte ich sie abfräsen, würde eine neue Schicht draufziehen, wäre es gut. Nur jetzt muss ich aber hingehen und muss die Straße aufreißen und die Bürger müssen die Anliegerkosten bezahlen. Gut, nicht mehr so viel wie vor 2 Jahren, aber es sind immerhin noch die Kosten, die auf die Bürger zukommen, zum Teil auch ältere Leute und stehen dann plötzlich ja, vor den Trümmern ihrer Altersversorgung. Das kann es doch auch nicht sein. Wie kann man uns da von Seiten des Landtags helfen?
Also es gab ja schon mal, hat jetzt weniger mit dem Salzbergbau zu tun, mit den Schäden, die der Salzbergbau möglicherweise verursacht, mehr allgemein mit dem Thema Anliegergebühren haben wir eine Initiative gestartet als SPD-Landtagsfraktion, wo wir gesagt haben, es ist nicht gerecht. Sie nannten gerade die älteren Leute, die ihr Haus längst abbezahlt haben, aber jetzt kein Geld mehr haben, 10.000, 15.000 und noch mehr Euro an den Staat zu bringen für die Sanierung einer Straße. Ob jetzt verursacht vom Steinsalz oder nee, ist vollkommen egal, ist ein Problem. Haben wir vorgeschlagen, Land, übernimm das doch bitte. Wir haben das auch ausgerechnet, die Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf, aber es waren keine brutal hohen Summen. Das ist leider abgelehnt worden. Es ist jetzt ein Landesprogramm gemacht worden, wo man sagt, also wir tun ein bisschen was und die Kommunen können sich bewerben auf das Geld. Und das macht die Anlegergebühr noch mal ein klein bisschen weniger für die Anwohner. Finde ich nicht die super Lösung. Die wäre gewesen, wenn komplett aus den Anliegergebühren die Leute raus wären, aus diesen Anliegergebühren. Jetzt kommen wir aber zur speziellen Frage des Salzes. Da ist es ja tatsächlich so, ja, die haben verursacht, dass da überhaupt drangegangen werden muss. Wäre vielleicht gar nicht der Fall, wenn es die Bergschäden nicht gäbe. Aber man muss natürlich der Fairness halber auch sagen, das, was die Anwohner da jetzt zahlen müssen, ist bei weitem natürlich nicht das, was fällig wäre, wenn der Steinsalzbergbau da nicht Geld zugäbe. Das heißt, es wird ja nur, und das muss es meines Wissens auch, weil es schlichtweg Gebühren sind, der Wertzuwachs, den ja auch eine Immobilie erfährt, wenn vorne die Kanalisation gemacht ist und die Straße gemacht ist, muss auch ein Stück weit umgelegt werden auf diejenigen, die auch ihr Häuschen da stehen haben. Also komplett zu sagen, wir machen das jetzt zwar und ihr habt anschließend auch eine Wertsteigerung der Immobilie, aber ihr zahlt dafür nichts, geht halt auch nicht, solange wir nicht als Land komplett die Anliegergebühren übernehmen.
Da haben Sie mir gestern ein Stichwort gegeben. Aha, Wertsteigerung. Wertsteigerung kann es für mich nicht sein, wenn unter meinem Haus Salz abgebaut wird. Die Leute wissen, dass sie tiefer gelegt werden, bis zu 5 Metern, dass sie an einem hochwassergefährdeten Gebiet sind. Mein Wertverlust, den ich im Haus habe, den bezahlt mir keiner. Das heißt also, für die Straße soll ich die Wertsteigerung bezahlen. Aber mein Wertverlust, den ersetzt mir keiner.
Sind jetzt unterschiedliche Themen durch Bergbau, den wir auch in Kamp-Lintfort, ich komme aus Kamp-Lintfort, Steinkohlebergbau jahrzehntelang, real existierend war, theoretisch, der aber nur in dem Moment eintritt, wo ich einen Bergschadensverzicht unterschreibe. Also sage, meine Schäden, ihr gebt mir einmal Geld und danach kann ich nie wieder was anmelden. Ich erkläre den Verzicht. Das war hier immer landläufig, wusste das jedes Kind, kauft keine Immobilie, wo ein Bergschadensverzicht drauf liegt, weil wenn dann der nächste Riss kommt, kann die RAG in dem Falle immer sagen, lass mich in Ruhe, wir steuern da nichts aus. Das ist ja im Gebiet des Stein-Salz-Bergbaus nicht so. Das heißt, wenn ich als den einzigen Wertminderung, die ich erfahre als Hausbesitzer, ist die, wenn ich sage, ich habe einen Bergschadensverzicht unterschrieben. Dann kauft Ihnen kaum einer die Immobilie ab, weil Sie sagen, nee, das ist mir zu kribbelig. Ansonsten habe ich ja immer die fiktive, wir haben gerade darüber gesprochen, Möglichkeit, meine Schäden anzumelden, die ausgesteuert zu bekommen. Dulde und liquidiere, das ist das Prinzip, was da gelten muss. Beim Stichwort Hochwasser, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Es gibt ja im Grunde genommen die Gefährdung von weiten Landstrichen im linken Teil, oder nicht nur da, aber des Kreises Wesel, bei möglichen Hochwasserereignissen. Da gibt es Gebiete, da war es schon vor 100 Jahren so, ohne Bergbau. Dann gibt es Gebiete, ich nenne nun mal den Orsauer Berg, weil er mir präsent ist, weil das da vor einigen Jahren das Thema war, die neu dazugekommen sind in die Gefährdungskarte des Deichverbandes, weil der Bergbau, Steinkohle in dem Falle, die abgesenkt hat. Orsauer Berg, wie der Name sagt, war eigentlich fein raus, ist abgesenkt worden durch die Steinkohle, ist neu in den Gebietskarten, wenn Hochwasser ist und Worst Case, alles tritt drüber, sind die unter Wasser, also seid ihr mit in diesem Problem Hochwasserkarte, ihr müsst also nicht nur in den Deichverband, sondern ihr könnt diese Schäden nicht versichern. Da ist die RAG seinerzeit auch verpflichtet worden und hat sie auch verpflichtet, unter anderem die Beiträge für den Deichverband zu bezahlen. Weil sie gesagt hat, oder weil es die Verpflichtung auch war, ihr seid schuld daran, dass die dann neu mit drin sind, also müsst ihr das auch zahlen. Beim Steinsalz weiß ich nicht, ob es da ähnliche Fälle gibt, wo man sagt, da sind Menschen mit ihren Wohnimmobilien neu reingekommen in diese Gefährdungslage, ohne eigenes Verschulden, durch Verschulden eines Bergbaus. Da ist mir kein Fall bekannt, wüsste ich jetzt nicht. Kann natürlich fiktiv so sein, aber insgesamt ist es natürlich so, wenn ich eine Immobilie in einem Gebiet erwerbe, was von Hochwasser unter Umständen gefährdet ist, dann muss ich da fein abwägen und sagen, will ich das oder wiegt für mich das Risiko so schwer, dass ich sage, nee, das mache ich nicht. Aber eine reale Wertminderung kenne ich auch nicht, weil ganz im Gegenteil, ich eher das Gefühl habe, ich war noch vergangene Woche in Eversal, bin vorbeigekommen, weil ich mir einen Deich angeguckt habe, da liegen wunderbare Gehöfte, von denen Sie 100% wissen, im Fall eines Deichbruchs stehen die unter Wasser. Aber da würden Ihnen Preise für gezahlt werden, da träumen Sie, das ist jenseits von Gut und Böse, weil es einfach so pittoresk ist, so schön, so malerisch da die Gegend, also einen realen Wertverfall sehe ich da nicht durch quasi das Risiko eines Rheinhochwassers.
Ja, jetzt haben wir so die Schäden mal so ein bisschen beleuchtet und da fällt mir natürlich eine Geschichte noch ein, die Ewigkeitskosten. Ewigkeitskosten sind natürlich Kosten, die auch wir als Bürger und Bürgerinnen, unsere Kinder und Kindeskinder sicherlich irgendwann zahlen müssen. Oder nach 30 Jahren waren wir uns vorhin ja einig, da endet die Haftpflicht des Bergbaubetreibers. Wie sind wir im Salzbergbau abgesichert? Der Salzbergbau bezahlt nicht. Im Moment bei der RAG habe ich die Möglichkeit, eventuell über diesen Fonds, die sie haben, dort da diese Bezahlung zu bekommen. Aber bei uns sieht das ja nun ganz anders aus. Da gibt es natürlich den Vertrag mit der LINEC. Aber der Vertrag mit der LINEC ist sicherlich nicht gleichbedeutend wie der Vertrag LINEC-RAG. Salzbergwerk bezahlt jetzt einmal im Jahr seine Tax. Das haben wir ausgegeben für euch. Bitte bezahlt die Geschichte. Aber wenn morgen der Salzbergwerk nicht mehr existiert, wird auch niemand mehr dafür bezahlen. Was passiert dann?
Also auch da haben wir wieder zwei Teile einer Antwort. Fangen wir mal mit der LINEC an, also der Frage, die Pumpkosten. Die beiden Firmen sind ja Zwangsgenossen, sagt man, glaube ich, ja, in dieser Entwässerungsgesellschaft oder Genossenschaft ist es ja, sind also dabei, zahlen auch entsprechend ihrer verursachten Dauerschäden, wenn Sie so wollen. Im Moment natürlich aus der aktuellen Kasse, die im Betrieb ist, aber wir haben damals noch als rot-grüne Landesregierung in einer Gesetzesänderung auch erwirkt, das übrigens auch auf Betreiben der LINEC hin, dass wir gesagt haben, also die Verantwortung, das zu bezahlen, haben nicht nur die beiden aktuellen Firmen, damals war es ja noch ESCO auf der einen Seite als 100%ige K plus S-Tochter und die Cavity, über die wir auch schon gesprochen haben, als 100%ige Solvay-Tochter, also nicht nur die aktuellen Gesellschaften, sondern auch deren Konzernmütter. Also dieses Konstrukt, was ja bei Cavity gewählt worden ist, sozusagen eine Bad Bank daraus zu machen und alle Risiken in so eine Gesellschaft zu schieben, die irgendwann mal unter Umständen die Finger heben kann und insolvent gehen könnte, das haben wir beim Thema Abpumpen zumindest insofern gebannt, dass wir gesagt haben, und wenn die nicht mehr können, dann ist aber automatisch Konzernmutter dran. und sofort, also wenn es Solver geschluckt würde, also die Haftung ist nachfolgend, sagt man, glaube ich. Natürlich nicht, wenn irgendwann am Ende aller Tage auch die größte Firma, die was auch immer geschluckt hat, dann auch nicht mehr existent ist, aber das ist schon, glaube ich, eine große Sicherheit, was die Ewigkeitskostenpumpen angeht. Aber, und das interessiert die Leute natürlich viel mehr, die da draußen sind, was ist, wenn es keine Cavity und kein K+S mehr gibt, wegen der Verjährung beispielsweise, um Bergschäden auszugleichen? Und da gibt es, anders als bei der Steinkohle, leider keine Stiftung, die fortlaufend Erträge erzielt, aus denen da was ausgesteuert werden kann. Da gibt es im Moment zwar Rückstellungen, vor allen Dingen auch bei der Cavity. Die sind uns auch im Unterausschuss mal benannt worden, aber da wissen wir alle, bei Ewigkeitskosten wird das niemals reichen können, weil Geld sich dann doch nicht so vermehrt von alleine, dass wir dafür immer und ewig, ähnlich wie bei der Stiftung, der RAK angelegt ist, auch Einnahmen erzielen. Da, und das ist meine größte Befürchtung, wird es irgendwann mal darauf hinauslaufen, dass Schäden vergesellschaftlich werden könnten. Und das stört mich als Sozialdemokrat natürlich brutal.
Ja, ich meine, das stört mich natürlich auch brutal. Ganz einfach, hier Aktionäre ziehen hier ihren Gewinn aus diesem Salzbergwerk, ziehen ihren Gewinn daraus, dass sie unter unseren Grundstücken, ja, ich sag mal, fast kostenfrei Salz abbauen, letztlich damit ihre Gewinne summieren und hinterher für die Schäden lässt man die Allgemeinheit zahlen. Das kann es doch nicht sein. Kann man da nicht irgendwie eine Lösung finden? Oder sind wir dann auf dem Weg, eine rote Republik zu werden oder was?
Ach, was ja nicht unbedingt schlecht sein muss, aber ich sag mal, bei der Steinkohle ist es uns Gott sei Dank gelungen, weil es da ja auch ein sehr virulentes, sehr großes Problem war, ruhrgebietsweit eine Lösung zu finden mit dieser Stiftung. Ich fürchte allerdings, dass uns das beim Steinsalzbergbau nicht so leicht gelingen wird, wenn nicht sogar gar nicht. Weil sich wahrscheinlich, wenn man dieses Thema mit aller Energie angehen würde, höchstwahrscheinlich irgendwann die Frage beim Bergbautreibenden stellen wird, lohnt sich das hier überhaupt noch? Diese Frage stellen und diesen Druck da auch reinzubringen, weil man umgekehrt, und dann sind wir beim Beginn unseres Interviews, als es um die Frage ging, ist es gesellschaftlich gewollt, dass Rohstoff abgebaut wird? Damals Braunkohle, Steinkohle, jetzt diskutieren wir über den Steinsalz. Ist das gesellschaftlich gewollt? Und da habe ich auch schon Diskussionen geführt, wo Leute gesagt haben, lass uns das Salz von irgendwo herholen. Aber das ist für mich so wie Strom, der aus der Steckdose kommt. Also nicht sehend, wo kommt es dann her? Also ich würde mich immer, und das finde ich ein Gebot der Fairness, davor verwahren zu sagen, kippt den anderen die Probleme vor die Türe, dann sollen die den Salz irgendwo anders abbauen, dann haben die da die Schäden, aber wir nicht hier. Ist mir viel lieber, könnte man sagen. Finde ich, ist nicht okay, kann man nicht machen. Und daran möchte ich auch erinnern, ich habe es kürzlich erst in der Diskussion getan, dass wir im der Corona-Pandemie gerade zu Beginn, als wir feststellten, wir haben keine Masken, keine Mund-Nasen-Schutz-Produktion in Deutschland. Wir müssen das Zeug von irgendwoher ganz günstig importieren. Und wenn da Lieferengpass ist, kriegen wir nichts. Wie abhängig machen wir uns von Maskenlieferungen aus dem Ausland, haben wir festgestellt, das darf nie wieder passieren. Jetzt reden wir über Salz und ich rede nicht von dem auf dem Ei und auf der Straße, auf den man vielleicht noch verzichten kann. Aber diese Salze werden in der Medikamentenproduktion und zuletzt auch in dieser Impfstoffproduktion, diese Salzlauge, ist das eminent wichtig. Und auch da könnte man natürlich sagen, ach, das holen wir Salzlauge, kriegen wir auch noch anderswo. Aber wir merken jetzt beim Corona-Impfstoff, was wäre das für eine Blamage zu sagen, Entschuldigung, wir können, also Blamagen haben wir im Moment viele in Sachen Impfung, aber was die größte Blamage für mich wäre zu sagen, wir könnten ja, wenn wir die Salzproduktion eingestellt hätten in Deutschland. Also ein Stück weit ist immer die Frage, ist es bei allen Rohstoffen gesellschaftlich gewollt, dass wir das hier machen? Und gleichzeitig Gerechtigkeitsfrage, wäre es okay zu sagen, wir pfeifen drauf und lassen den anderen die Schäden?
Herr Schneider, ich bedanke mich bei Ihnen für das freundliche Gespräch, vor allen Dingen für das offene Gespräch. Ich denke mal, unsere Bürgerinnen und Bürger werden das zu schätzen wissen, dass man sich auch im Landtag für sie einsetzt. Und ich hoffe einfach, dass wir uns vielleicht in nächster Zeit vielleicht öfter auch über solche Dinge unterhalten können. Muss nicht immer der Steinsalzbergwerk sein. Es kann auch ganz andere Dinge sein, über die wir uns unterhalten müssen. Und ich bedanke mich bei Ihnen recht herzlich.
Sehr, sehr gerne und vielen Dank für die Möglichkeit, hier auch mal etwas breiter berichten zu können.
Das war eine Sendung des Bürgerfunks aus Rheinberg. In der Moderation hörten Sie Karl-Heinz Kamms. Diese Sendung wurde in Zusammenarbeit gemacht mit der Bürgerinitiative Salzbergbaugeschädigte. Wann die nächste Sendung folgt, das können Sie erfahren über die Webseite www.salzbergbaugeschädigte.de. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüsskes und auf Wiederhören.